Bevor ich anfange, möchte ich große News mit euch teilen. Und zwar veröffentliche ich im Oktober ein Buch. Und ich freue mich so, so sehr, dass ich das endlich sagen kann, weil ich natürlich jetzt schon eine Weile daran arbeite, aber es jetzt endlich nach draußen kann. Und es ist ein sehr aufregender Prozess. Es macht wahnsinnig viel Spaß und ist vor allen Dingen etwas sehr Erfüllendes, weil ich endlich noch mehr Gedanken, Ideen, aber auch wirklich ganz konkrete Beispiele mal so in ein Sammelwerk zusammenfassen kann, was ich ja sowieso quasi die ganze Zeit ohnehin schon in meiner Arbeit mache, aber dort mal endlich an einem Ort gesammelt ist. Und dort geht es um unser Bild von Leistung und Gesundheit und wie das endlich mal besser zusammengehen kann, wie wir das Tabu brechen können über mentale Gesundheit und auch darüber, ja, wie wir als Teams und als Unternehmen die richtigen Voraussetzungen dafür schaffen, wie wir dazu beitragen können, dass wir gesund arbeiten können. Und zwar zum einen als Einzelperson, welche Verantwortung wir da übernehmen können und was wir selber tun können, aber eben auch, was Unternehmen tun können, um wirklich gesunde Arbeitsorte zu schaffen, die die mentale Gesundheit fördern, anstelle sie zu belasten. Weil ja, am Ende verbringen wir ja wirklich fast 40 Jahre unseres Lebens mit Arbeit und ich finde, da kann man mentale Gesundheit durchaus mit berücksichtigen. Es ist ein unglaublich aufregender Prozess. Ich liebe das Schreiben und ich liebe dieses Buch und das werdet ihr wahrscheinlich auch im Buch merken. Es ist eine große Toolbox voller Insights, voller Ideen, voller Methoden und auch mit ganz konkreten Beispielen aus meiner Arbeit. Wenn du also mal durchs Schlüsselloch blicken möchtest, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Mein Buch heißt Mental Health Matters, gesund arbeiten, besser leben. Und ihr könnt es auf jeden Fall auch online schon sehen. Es ist auf jeden Fall schon vorbestellbar. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr euch das anschauen und euch auf jeden Fall auch schon euer Exemplar sichern. Am 8. Oktober wird es erscheinen. Damit sage ich herzlich willkommen im Gesund-Arbeiten-Podcast. Mein Name ist Dr. Eva Elisa Schneider. Ich bin Psychologin und Psychotherapeutin und ich hoste diesen Podcast, in dem es um mentale Gesundheit im Job geht. Heute geht es um das Thema Stress. Und Stress ist ja gefühlt etwas, was wir alle kennen und wozu es unzählige, aber Millionen von Tipps im Internet gibt, wie man Stress effektiv managen soll. Ich glaube, das bekannteste davon ist, dass wir einfach ein bisschen atmen und meditieren und uns einfach entspannen und dann ist der Stress vorbei. So einfach ist es aber tatsächlich nicht. Es ist ein bisschen zu kurz gedacht und deswegen möchte ich heute auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, A, welche Arten von Stress gibt es denn und B, was bedeutet das eigentlich dann, wie wir auch mit dem Stress, je nach Art von Stress, unterschiedlich umgehen müssen, weil darin liegt so ein bisschen die Krux und da müssen wir ein bisschen genauer hingucken, damit wir das wirklich gut hinbekommen. Außerdem erzähle ich auch ein bisschen darüber, wie wir eigentlich trotz Stress leistungsfähig bleiben können, weil das ja oft so ein Anliegen ist von vielen Menschen, dass sie sagen, boah, manchmal gibt es einfach stressige Phasen und ich möchte aber irgendwie gesund dadurch kommen. Und ich werde auch nochmal schauen, hey, was machen wir eigentlich, wenn es schlimmer wird und was kann ich eigentlich tun, wenn eigentlich gar nichts mehr geht? Noch eine kleine Seitennotiz. Ich habe über das Thema psychologischen Stress promoviert und jetzt keine Sorge, es wird kein staubtrockener wissenschaftlicher Vortrag, sondern wirklich sehr praxisorientiert. Aber ich habe einfach einen sehr starken Bezug zu diesem Thema und deswegen ist es mir auch so wichtig, mal endlich eine Podcast-Folge darüber zu machen, um auch mit ein paar Mythen aufzuräumen. Also, lass uns loslegen. Viel Freude mit der Folge. Zunächst einmal die Frage, was ist Stress eigentlich? Und tatsächlich ist es so, dass selbst die Wissenschaft sich darüber gar nicht so richtig einig ist. Was wir aber auf jeden Fall unterscheiden, ist, dass es biologischen Stress gibt. Also ich hatte ja schon mal in der Folge zu Ängsten im Job, die kann ich auch gerne nochmal verlinken, über die zwei Systeme unseres Körpers, den Parasympathikus und den Sympathikus gesprochen, das so zwei Gegenspieler quasi sind, die je nachdem, was wir gerade brauchen, ob wir zum Beispiel ein bisschen aktivierter sein müssen und deswegen der Sympathikus aktivierter ist und uns zum Beispiel Sauerstoff zur Verfügung stellt, unser Herz so ein bisschen ankurbelt, unsere Aufmerksamkeit ein bisschen mehr fokussiert, ob der aktiv ist oder ob wir beim Parasympathikus, wenn der aktiv ist, vielleicht eher vom Körper gerade Ruhe brauchen und eher in die Regenerationsprozesse quasi gehen. Und biologisch gesehen ist Stress einfach nur etwas, wo quasi vom Körper irgendwie Ressourcen gebraucht werden. Also zum Beispiel, wenn wir aus dem Ruhemodus rauskommen, dass wir beispielsweise anfangen, Treppen zu steigen. So, beim Treppensteigen brauchen wir natürlich einfach Sauerstoff, so unsere Muskeln werden aktiviert und dadurch entsteht aus rein biologischer Perspektive erstmal Stress für den Körper, weil er quasi aus dem Ruhezustand rausgenommen wird, kurzfristig Ressourcen bereitstellen muss und dann wieder, wenn man zum Beispiel im Stockwerk angekommen ist, wieder in den Ruhezustand zurückgehen kann. Also super basic, biologisch gesehen heißt Stress einfach nur erstmal, der Körper muss irgendwie Ressourcen bereitstellen. So. Das ist die biologische, ganz, ganz simple biologische Form von Stress, wo es sozusagen darum geht, ein sogenanntes homöostatisches Gleichgewicht einzuhalten, weil der Körper immer danach strebt, quasi in einem guten Gleichgewicht zu sein. Und wenn er erstmal Energien aufwenden muss und dann wieder runterfahren muss, dann ist das erstmal für den Körper kurzfristig ein Aufwand. Diese biologische Sichtweise erklärt aber nicht, warum manche Situationen, die den Körper erstmal per se stressen, für manche Menschen stressiger wahrgenommen werden und für andere Menschen weniger stressig wahrgenommen werden. Also mein Beispiel, ich muss ein Gedicht aufsagen vor anderen Menschen und dann kann es halt sein, dass natürlich eine Person sagt, Mensch, das stresst mich überhaupt nicht, das mache ich irgendwie ständig und eine andere Person vielleicht sagt, boah, nee, das ist irgendwie super stressig für mich. Bei beiden Personen werden wahrscheinlich so die biologischen Stressmechanismen so ein bisschen hochgefahren, ne? Dass man so merkt, okay, ich brauche jetzt irgendwie kurz Ressourcen und Energie dafür. Aber sie nehmen das sehr unterschiedlich stressig wahr. Und hier kommt quasi diese psychologische Sichtweise von Stress ins Spiel, dass wir Stress dann empfinden, aus psychologischer Sicht, wenn wir das Gefühl haben, dass das, was da vor uns steht, also die Anforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, nicht quasi mit unserem Können und unseren Ressourcen zu meistern sind. Also, dass wir das Gefühl haben, okay, das, was ich kann, das, was ich mitbringe, reicht nicht so richtig aus, um das, was vor mir liegt, gut zu bewältigen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so ein Waagemodell, wenn links die Anforderungen sind und rechts die Ressourcen, die wir mitbringen. Wenn links quasi sehr, sehr starke Anforderungen sind und wir nicht so viel gefühlte Ressourcen dafür haben, also zum Beispiel Stärken oder bestimmte Fähigkeiten, die wir einsetzen können, dann ist das linke Gewicht, also das Anforderungsgewicht, sehr viel stärker und dann kippen wir in so einen Stressmoment rein. Es geht also sehr stark um diese inneren Bewertungsprozesse von bin ich in der Lage, fühle ich mich dazu in der Lage, diese Situation mit dem, was ich zur Verfügung habe, gut zu bewältigen. Für diejenigen, die es weiter interessiert, das nennt sich transaktionales Stressmodell nach Lazarus. Ist ein sehr bekanntes Modell in der Psychologie, aber das mal kurz Klammer auf Klammer zu Ende. So, ne? Also was wir jetzt gesehen haben, es gibt biologischen Stress und es gibt psychologischen Stress. Und der psychologische Stress ist quasi das, was passiert bei uns innen, drinnen, wenn wir das Gefühl haben, okay, hier ist eine Situation, entweder kann ich die meistern mit dem, was ich habe, oder ich habe das Gefühl, ich kann sie nicht meistern. Es ist eine rein subjektive Einschätzung, unabhängig davon, was biologisch bei uns im Körper passiert. Und da kommen wir schon zu einem ganz wichtigen Punkt, weil das uns nämlich zeigt, dass ganz viele Gedankenprozesse und diese subjektiven Bewertungsprozesse von glaube ich, dass ich das schaffe, glaube ich, dass ich das kann, sehr maßgeblich dazu beitragen, ob wir uns in der Lage fühlen, die Situation hinzubekommen oder nicht und dementsprechend auch, wie sehr gestresst wir uns fühlen. Ja, es hat bestimmt jeder von uns schon mal erlebt, dass wir in einer Situation waren und irgendwie dachten, ich pack das nicht. Und das ist eine ganz typische subjektive Bewertung von das, was ich habe, reicht einfach nicht aus und dann bin ich gestresst und dann werden wir angespannt. Dann gibt es so diese ganz typischen Stressreaktionen, dass wir vielleicht irgendwie anfangen zu schwitzen, dass wir ein bisschen angespannter werden, dass wir irgendwie das Gefühl haben, alles verengt sich so ein bisschen, vielleicht auch die Schultern hochziehen, also alles, was so typische Stressreaktionen sind. Diese kurzfristigen Stressreaktionen sind also durchaus auch normal und es ist auch eine normale Reaktion des Körpers. Langfristig gesehen möchte ich auch noch mal ganz kurz hinschauen, wie wirkt sich denn Stress eigentlich auf mich und den Körper und den Geist aus? Also, was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Stress langfristig zu sehr, sehr, sehr vielen körperlichen Beschwerden und auch zu psychischen Erkrankungen führen kann oder zumindest dazu beitragen kann. Es ist nicht so eine der einzige Grund für Erkrankungen, aber es ist ein großer Player da drinne, dass bestimmte Erkrankungen entstehen können. Mal ein paar Beispiele auf der körperlichen Ebene. Stress kann neuronale Schäden im Gehirn verursachen, also alles, was zum Beispiel Gedächtnis, Konzentration und Entscheidungsfindung betrifft. Das beeinträchtigt das sehr stark und es steigert auch das Risiko für neurodegenerative Erkrankungen, also zum Beispiel Alzheimer. Stress wirkt sich außerdem negativ auf das Herz-Kreislauf-System aus. Also es erhöht das Risiko für Herzerkrankungen oder auch einen Herzinfarkt oder Herzrhythmusstörungen. Oder auch ganz typisch der Magen-Darm-Trakt. Stress hat auf jeden Fall auch negative Auswirkungen auf Magen und Darm. Es kann zum Beispiel die Magensäureproduktion erhöhen, aber auch die Bewegungen des Magens beschleunigen. Da sind dann so typische Symptome wie Sodbrennen, Magenschmerzen, Übelkeit, Erbrechen etc. Und daraus können natürlich auch chronische Erkrankungen entstehen, wie zum Beispiel Morbus Crohn. Das ist so eine typische Folge. Auf der Seite der psychischen Erkrankungen sprechen wir bei sehr großem Stress davon, dass es zur Entstehung von Depressionen, von beispielsweise auch Angstzuständen, Burnout, aber auch anderen Erkrankungen beitragen kann. Also Stress, kurzum, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr ungesunder Faktor, der auf jeden Fall zu sehr vielen Erkrankungen führen kann oder zumindest beitragen kann. Und wenn ich über Stress spreche in irgendwelchen Workshops oder in irgendwelchen Webinaren, dann kommt ganz oft so dieser Einwand, ah ja, es gibt ja auch guten Stress. So, ja, ne? Es gibt ja diese Unterscheidung zwischen dem sogenannten Eustress, dem guten Stress und dem Distress, also der schlechte Stress. Und da ist durchaus auch etwas dran. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein umgekehrtes U, also wie so einen Hügel, wo auf der horizontalen Linie unten das Ausmaß des Stresses ist, also links ganz wenig Stress und rechts ganz viel Stress. Und wenn ihr euch auf der Y-Achse, also auf der vertikalen Linie, unserer Leistungsfähigkeit vorstellt, dann gibt es durchaus Untersuchungen, die zeigen, wenn wir in so einem mittleren Stressmaß sind, also auf der unteren, auf der X-Achse, auf der horizontalen Achse, so ungefähr im mittleren Bereich sind, dann auf dem Hügel, ganz oben, werden wir auf der Spitze des Hügels ankommen und da können wir quasi die beste Leistung erbringen. Es ist tatsächlich so, dass so ein kleines Grundmaß an Stress, beziehungsweise man könnte eigentlich auch einfach sagen, eine gewisse Aufmerksamkeit, ein gewisser Fokus und so eine gewisse Alertness im Englischen, ich habe jetzt gerade keinen besseren Begriff dafür, tatsächlich dazu beitragen können, dass wir so gefühlt ein bisschen besser leisten können, ne? Und dass wir vielleicht einfach etwas fokussierter an etwas sein können, ist durchaus etwas dran. Je stärker der Stress dann wird, also je weiter wir nach rechts rücken, desto weiter geht es runter auf dem Berg, also dann sinkt unsere Leistung wieder. Was mir jetzt aber wichtig ist, ist, dass wir natürlich über guten Stress und schlechten Stress sprechen können, aber ganz oft wird eigentlich schlechter Stress, nämlich Dauerstress, chronischer Stress, viel zu hohe Anforderungen, viel zu hoher Workload als scheinbar guter Stress verpackt. Also da wird dann immer gesagt, ja, es ist ja auch gut, ein bisschen gestresst zu sein, das hilft uns ja. Ja, durchaus, aber wenn wir uns mal unsere Gesellschaft angucken und wenn ich mich umhöre in meinem Freundeskreis oder auch dem, was einfach generell so um mich herum passiert, wenn ich viele, viele Sachen im Internet lese, Artikel etc., sehe ich, ah okay, wir haben es oft einfach eher mit chronischem Stress und Überforderungen zu tun und selten mit wirklich gutem Stress. Deswegen, ja, es gibt diese Unterscheidung guten versus schlechten Stress, aber tatsächlich haben wir es einfach sehr oft mit eher schlechtem Stress zu tun, weil wir eher im Dauerstress sind und das ist etwas, was problematisch ist. Auch da noch kurze Daumenregel dazu. Woran erkenne ich denn eigentlich, ob ich vielleicht mit gutem oder schlechtem Stress zu tun habe? Wenn wir guten Stress haben, ne? Also wenn wir kurzfristig so ein bisschen aufmerksamer sind, zum Beispiel fokussierter für etwas, dann bedeutet das auch, dass wir uns mittelfristig auch wieder quasi davon, also dass wir wieder runterfahren können, ne? Dass wir auch wieder in einen Ruhemoment reinkommen können, ne? Dass sich auch unsere Körperfunktionen beruhigen, wie zum Beispiel, dass unser Herz nicht mehr so schnell schlägt etc. Und dass wir auch wieder richtig gut ruhen können. Und damit meine ich nicht nur, ich habe es geschafft, abends eine Stunde auf dem Sofa zu liegen, sondern da geht es wirklich um einen längeren Zeitraum, dass wir auch länger wieder in einem Ruhezustand sein können. Ne? Also das ist so eine ganz gute Richtschnur, um zu schauen, habe ich es mit gutem Stress zu tun oder merke ich eigentlich jeden Tag, dass ich immer wieder merke, oh, es ist eigentlich alles zu viel oder es ist einfach insgesamt sind zu viele Themen, zu viele Aufgaben und ich kriege irgendwie gar nicht mehr so richtig diese Pausen rein, die ich eigentlich bräuchte. So, jetzt zur großen Gretchenfrage. Wie kann ich denn besser mit Stress umgehen? Und dafür müssen wir einmal ganz kurz uns den Stressentstehungsprozess ganz kurz anschauen. Und zwar ist der so in drei Teile aufgegliedert. Es gibt zum einen sogenannte Stressauslöser. Das kann zum Beispiel sein, dass ich eine Deadline habe, die ich einhalten muss und das löst bei mir Stress ein. Also Zeitdruck ist der Stressauslöser. Dann gibt es sogenannte Stressverstärker. Und Stressverstärker sind die ganzen fiesen kleinen inneren Ansprüche, die wir an uns haben. Also zum Beispiel Perfektionismus oder dass wir es allen recht machen wollen. Also alles das, was so im Innen passiert und was so diese inneren Anforderungen an uns selbst sind. Ne? Dass wir zum Beispiel die Aufgabe, die wir da haben und die wir jetzt unter Zeitdruck abgeben müssen, besonders gut und richtig machen wollen. Ne? Das kann Stress verstärken. Und dann kommt daraus die Stressreaktion. Also zum Beispiel, dass wir angespannt werden, dass wir eine sehr kurze Hutschnur kriegen, dass wir vielleicht irgendwie merken, oh, wir können irgendwie schlecht schlafen in der Nacht oder so. Also alles, was so typische Stressreaktionen sind. Mal ein kleines Beispiel aus meinem Leben. Vor kurzem war ich am Flughafen und hatte einen Handgepäckskoffer dabei, der ja bekanntlich nur 8 Kilo wiegen darf. So, mein Koffer wurde aber auf die Waage gestellt und er hat 8,9 Kilo gewogen, also 900 Gramm zu viel. So, ich wurde daraufhin aufgefordert, meinen Koffer aufzugeben und bin dann ziemlich wütend geworden. Also ich war einfach super genervt, weil ich meinte wirklich, wegen 900 Gramm, das kann doch jetzt nicht sein. So, und wenn ich aber jetzt die Situation ein bisschen genauer anschaue, also erstmal natürlich, das Personal macht nur seinen Job. Es ist absolut richtig, wenn das die Vorgaben sind und eigentlich ja auch mein Fehler. Aber was da bei mir abgelaufen ist, ist Stressauslöser. Okay, mir wird gesagt, ich muss den Koffer aufgeben. Innerlich hatte ich dann diese inneren Stressverstärker, nämlich die Gedanken, dass wenn ich diesen Koffer aufgebe, muss ich ja am Ende auch länger warten, weil ich ja erstmal auf die Gepäckausgabe warten muss und dann schaffe ich es nicht zu meinem Anschlusszug, weil ich eigentlich zu einem Vortrag musste und unbedingt diesen Zug bekommen musste. Und deswegen ist innerlich bei mir natürlich total das Karussell losgegangen von, wie soll ich denn das jetzt irgendwie hinkriegen und ich muss ja pünktlich sein. Und deswegen bin ich dann natürlich erstmal total genervt gewesen und habe irgendwie darum diskutiert. Also das war dann meine Stressreaktion, weil ich halt total angespannt war und auch nochmal versucht habe zu erklären, ich kann mir das eigentlich echt zeitlich nicht leisten. Ende vom Lied war, ich musste meinen Koffer trotzdem aufgeben. Ich habe ihn zum Glück auch rechtzeitig dann bekommen und konnte dann auch rechtzeitig weiter. Aber das war so eine Situation, die mich einfach unter sehr starken Stress gepackt hat. Und es ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie Stressauslöser, Stressverstärker und Stress Reaktionen immer in einem Ding durchlaufen. So, und wenn wir uns jetzt diese drei Teile vom Stressprozess genauer anschauen, dann bedeutet das auch, dass wir Stress auf diesen drei unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich managen müssen. Ich fange mal an beim Stressauslöser, damit das so ein bisschen plastischer wird. Ihr werdet das gleich sehen, dann gibt es auch ein Beispiel dafür. Die Stressauslöser, ne? Also zum Beispiel sowas wie Zeitdruck, wie ein extrem voller Terminkalender, Arbeitsüberlastung, weil es einfach zu viele Aufgaben sind oder vielleicht auch ein schwieriges Gespräch, wo wir einfach das Gefühl haben, ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Ne? Das sind alles Stressauslöser. Und da geht es darum, den Stress zu managen, indem wir unsere persönlichen Kompetenzen ausbauen, also zum Beispiel, indem wir uns auf ein Gespräch vorbereiten oder indem wir ein besseres Zeitmanagement machen oder indem ich zum Beispiel einfach meinen Koffer wiege, bevor ich zum Flughafen gehe, damit sowas gar nicht erst passiert. Ne? Also alles, was irgendwie darum geht, quasi diese Dinge, die uns konkret im Alltag stressen, irgendwie anzugehen und vorzubeugen oder zumindest so ein bisschen zu mitigieren. Ne? Das ist das sogenannte instrumentelle Stressmanagement. Also alles, wo es darum geht, Stressauslöser zu managen. Das ist das instrumentelle Stressmanagement, was da hilft. Ne? Das ist nach einem Ansatz von Gerd Kaluzer, der hat auch ein tolles Buch geschrieben. Das kann ich auch gerne in den Shownotes verlinken. Das erstmal so als erster Teil zu den Stressauslösern. Also die können wir auf diese Art und Weise, wie ich sie gerade genannt habe, managen. Der zweite Teil, der zweite Punkt im Stressprozess sind ja die Stressverstärker. Also diese ganzen inneren Gedanken und vielleicht auch die inneren Ansprüche, unsere inneren Glaubenssätze. Also alles, wo wir so in die Denkmuster kommen, die wir sonst auch oft haben oder unsere inneren Ansprüche. So, was hilft da und was kann man da tun? Da geht es darum, erstmal sich bewusst zu machen, dass man diese Gedanken überhaupt hat und dass sie den Stress auch verstärken, ne? Also dass das überhaupt da ist. Und dann kann man gucken, hey, wie kann ich vielleicht einen anderen hilfreichen Gedanken finden, der sich einfach etwas besser anfühlt oder der uns so gefühlt etwas mehr Spielraum wieder gibt. Also zum Beispiel in meinem Flughafenbeispiel könnte ich sagen, ah okay, dann rufe ich jetzt gleich direkt irgendwie dort an und gebe schon mal Bescheid, um dem vorzubeugen, dass ich später dann nicht total im Stress bin und mich dann hinten raus total viel entschuldigen muss, sondern dass ich irgendwie das Gefühl habe, hier kann ich gerade was machen und ich verabschiede mich jetzt einfach davon. Das ist halt, dass ich vielleicht, ich bereite mich jetzt darauf vor, so sorry, dass ich eventuell zu spät kommen werde. Es kann da sehr helfen, um gerade so Glaubenssätze und auch so Denkmuster, Perfektionismus etc. zu bearbeiten, da mit Expertinnen und Experten zusammenzuarbeiten, also zum Beispiel mit Coaches oder durch eine Beratung oder durch eine psychologische Betreuung, also in jeglicher Form alles das, wo es darum geht, wirklich in unsere Denkmuster zu gehen. Und das geht sehr, sehr gut, wenn man das mit externen Personen zusammen macht, aber man kann das auch für sich üben, indem man mal manchmal versucht, ich versuche mal einfach einen anderen Gedanken zu formulieren, zum Beispiel auch, ja, was würde vielleicht eine Freundin oder ein Freund zu mir sagen? Das habe ich in einer anderen Folge ja auch schon mal geraten, weil uns das oft hilft, so ein bisschen andere Perspektiven einzunehmen und wir dadurch auch diese inneren Stressverstärker mal so ein bisschen runterregeln können. Diese Form, die ich jetzt da gerade genannt habe, das ist das sogenannte mentale Stressmanagement. Also mentales Stressmanagement zielt darauf ab, alle inneren Stressverstärker quasi zu managen und zu reduzieren. Und als dritter Punkt, da haben wir ja die Stressreaktion, die dann hinten raus dabei rumkommt, ne? Also in meinem Fall zum Beispiel, dass ich da einfach super nervös wurde. Da dreht sich alles darum, dass wir irgendwie versuchen, den Körper wieder so ein bisschen ja runterzuregeln oder in die Regeneration zu kommen. Also da dreht sich alles quasi darum, die Stressreaktion, die Stressfolgen zu reduzieren. Das nennt man auch regeneratives Stressmanagement. Da dreht sich alles um Erholung, Entspannung und einfach das Runterfahren. Und in diesem Fall, und das ist das, was jetzt sehr häufig im Internet kursiert, geht es natürlich darum, zum Beispiel Entspannungstechniken zu machen, Atemtechniken zu machen, vielleicht auch regelmäßig im Alltag Entspannung einzubauen und Regeneration. Also all das, was uns hilft, die Stressfolgen und die Stressreaktionen quasi abzudämpfen und runterzufahren. Das ist das regenerative Stressmanagement. Achtung! Bei dieser Form des Stressmanagements ist es ganz wichtig, dass man für sich die richtige Form des Ausgleichs findet, weil so ruhige und entspannende Tätigkeiten, die so ganz klassisch kursieren wie Yoga, Atmen, Meditation etc., das sind super, super Methoden, keine Frage, aber die helfen nicht jeder Person. Man muss immer so ein bisschen schauen, was ist das, was ich vor allen Dingen am Tag mache und wo ist das richtige Gegenstück dazu. Mal ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel extrem viel körperlich arbeite, also meinen Körper sehr, sehr stark beanspruche über den Tag hinweg, dann ist abends vielleicht noch irgendwie 3 Stunden Sport machen nicht die beste Idee, um wirklich gut runterzufahren, sondern dann ist quasi die richtige Form des Ausgleichs eher etwas, wo es um vielleicht Lesen geht oder so ein bisschen kopflastige Dinge, nenne ich sie mal. Andersrum, wenn wir tagsüber sehr, sehr kopflastige Sachen machen oder zum Beispiel sehr, sehr viel sitzen, uns kaum bewegen, dann ist abends vielleicht eher so eine Form der milden Aktivität gut, ne? Dass wir rausgehen, spazieren oder vielleicht ein bisschen Sport machen etc. Also da muss man einfach ein gutes Gegengewicht finden und auch schauen, was ist etwas, was mir wirklich hilft, weil ganz viele Menschen, die den ganzen Tag über auf 160% laufen und dann plötzlich in so einer Meditationssession auf irgendwie 20% runterfahren, für die ist das nicht immer unbedingt angenehm, ne? Weil natürlich dann vielleicht das Gedankenkarussell erst richtig losgeht und es dann eigentlich eher eine unangenehme Erfahrung ist und gar nicht so stark zur Regeneration beiträgt. Ne? Für manche Menschen ist es auch genau das Richtige, aber so kleiner Disclaimer, da muss man einfach für sich experimentieren, was das gute Gegengewicht und ein gutes Mittelmaß ist zu dem, was wir sonst machen den Tag über und was da wirklich gut zu uns passt. Was heißt das jetzt für uns? Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben die Stressauslöser, wir haben die Stressverstärker und die Stressreaktion. Und diese drei Ebenen können wir unterschiedlich managen. Und zwar durch instrumentelles Stressmanagement, also indem wir die Stressauslöser versuchen zu managen. Durch mentales Stressmanagement, wo wir versuchen, die inneren Gedanken und Stressverstärker zu managen. Und das regenerative Stressmanagement, also das, wo wir versuchen, unsere Stressreaktion und die Stressfolgen zu managen und abzumildern. Und was heißt das jetzt? Entspannung ist nicht das Allheilmittel für alles, um nochmal auf meine Worte ganz vom Anfang zurückzukommen. Sondern wenn wir Stress effektiv managen und senken möchten, dann müssen wir uns alle drei Säulen angucken. Und deswegen greifen eben diese Entspannungsaktivitäten oft auch viel zu kurz. Langfristig gesehen ist es also gut, wirklich für alle drei Ebenen Methoden und Techniken zu haben, an allen drei Ebenen zu arbeiten und auch wirklich zu schauen, wie kann ich denn vielleicht schon durch ein instrumentelles Stressmanagement, also indem ich vielleicht Stressauslöser vorbeuge, dafür sorgen, dass diese ganze Stresskette gar nicht erst losgeht. Ist übrigens auch sehr spannend in Unternehmen, wenn ich Webinare habe zum Thema Stressmanagement und dann in die Belegschaft reinfrage, was ist denn das, wo ihr gerade am meisten Stressmanagement braucht? Dann sagen die meisten, es ist das instrumentelle Stressmanagement. Also es ist das, wo es darum geht, Stressauslöser besser zu managen. Zum Beispiel, indem wir besser priorisieren, unsere Zeit irgendwie besser einteilen, anders zusammenarbeiten etc. Und ganz viele Unternehmen schütten ja einfach ganz viele Entspannungsmethoden und Apps und Angebote auf sie drauf. Und das ist eine total gute Absicht und auch auf jeden Fall eine wichtige Säule. Aber es ist eben oft nicht die, die alleine hilft, um diese Stressauslöser, die überhaupt erstmal entstehen, wirklich abzumildern. Da müssen wir an einer ganz anderen Stelle ansetzen. Und deswegen greifen diese Angebote auch oft zu kurz. Jetzt kann es ja manchmal passieren, dass wir einfach im Dauerstress sind oder Phasen haben, wo wir merken, es ist einfach sehr, sehr viel und es wird doch wieder anders werden. Aber ich möchte trotzdem versuchen, in dieser sehr stressigen Zeit so gesund, wie es irgendwie geht, durchzukommen und diese so gesund, wie es geht, zu gestalten. Und erstmal ist es etwas, was sich jetzt nicht vollkommen ausschließt, dass man gestresst ist und trotzdem auch so gesundheitsförderliche Dinge machen kann. Hier ist das Ausmaß sehr entscheidend. Auch mal ein Beispiel. Ich hatte jetzt natürlich mit meinem Buch unglaublich viel zu tun und das ist ein sehr intensiver Prozess gewesen, der einfach sehr viel Zeit braucht, weil so ein Buch schreibt man halt nicht mal eben zwischendrin für 20 Minuten, sondern da braucht man einfach viel Zeit für. Aber was ich gemacht habe in dieser Zeit, dass ich mir angeschaut habe, welche kleinste, minimale Gesundheitsroutine kann ich jeden Tag trotzdem machen? Da ist es dann, also musste ich mich so ein bisschen davon verabschieden, dass ich sage, ich will irgendwie jeden Tag meine Stunde Sport machen und irgendwie ganz toll gesund kochen und so weiter und so fort. Sondern ich habe gesagt, ich werde mindestens eine gesunde Mahlzeit am Tag essen. Das ist mein Mindestmaß. Ich werde auf jeden Fall versuchen, auf meine minimale 3 Liter Wasser pro Tag zu kommen. Ich werde versuchen, auf meine minimale 7 Stunden Schlaf pro Tag zu kommen, pro Nacht. Und ich werde versuchen, minimal jeden Tag 20 Minuten draußen gewesen zu sein. Das kann einfach nur spazieren sein, muss gar nichts Großes sein. Es geht einfach nur darum, dass ich diese Elemente Essen, Trinken, Schlaf und Bewegung in einem minimalen Ausmaß in meinem Alltag integriert habe. Ich nenne das gerne das Prinzip der Minimalversorgung. Also es gibt also eine ganz minimalste Form von dem, wo ich sage, wenn es halt weniger stressig ist, kann ich das alles immer noch hochfahren. Da kann ich dann versuchen, mehr zu schlafen, da kann ich versuchen, mich mehr zu bewegen. Aber das ist meine kleinste Form von dem, wie ich versuchen kann, auf verschiedenen Ebenen gesund für mich zu sorgen. Und das müssen keine komplizierten, zeitaufwendigen, riesigen Morgenroutinen sein, sondern es soll wirklich eine Kleinstversion sein, die selbst in den stressigsten Phasen noch geht. James Clear sagt in seinem Buch immer so schön, make it so easy that you cannot say no. Also es muss so einfach sein, dass du nicht Nein sagen kannst, selbst wenn du einen sehr stressigen Tag hast. Und da könnt ihr euch einfach selber überlegen, was ist denn diese Minimalroutine für mich? Was gehört denn da für mich mit rein? Dass ich auch sagen kann am Ende des Tages, ich bin zufrieden mit dem, was ich heute für mich getan habe, weil das war, was mir heute möglich war unter dieser gerade sehr stressigen Zeit. Und nicht in diese Selbstvorwürfe zu gehen von, jetzt hast du es wieder nicht hinbekommen und eigentlich wollte ich ja und ich müsste ja eigentlich viel mehr für meine Gesundheit tun. Ja, sicherlich. Aber versuch erstmal ganz klein zu denken und gib dir dafür erstmal etwas Raum und Anerkennung. Wenn du jetzt trotzdem unter sehr dauerhaften Stress bist und vielleicht auch merkst, ich komme hier einfach nicht so richtig raus, es wird immer schlimmer, ich fange an schlecht zu schlafen, ich habe total viel Grübelgedanken, mir geht es von der Stimmung her schlechter. Also wenn du so viele Anzeichen merkst von, das kenne ich eigentlich so gar nicht von mir und ich bin einfach dauergestresst, dann nimm das erstmal unbedingt ernst. Eine gute Regel dafür, um zu schauen, wie ernst ist das Ganze denn schon, ist, dass du mal schaust, gibt es mehrere Stressanzeichen über einen längeren Zeitraum. Also zum Beispiel, dass irgendwie dein Körper sich meldet, ne, dass du schlecht einschlafen kannst, dass du ein bisschen ängstlicher, nervöser bist als sonst. Das sind so mehrere Zeichen von Stress und auch psychischer Belastung. Und wenn die über einen längeren Zeitraum andauern, also vielleicht so 4 Wochen ungefähr, dann ist es Zeit, sich irgendwie Unterstützung oder Entlastung zu suchen. Jetzt werden wahrscheinlich einige von euch sagen, was, 1 Monat? Ist voll kurz. Ja, es gibt natürlich diese stressigen Phasen, aber wenn wir uns nochmal an den Grundgedanken von Prävention erinnern, dann ist das vielleicht eine sehr kurze Phase, aber wir wissen ja, je früher wir einlenken, desto besser ist es. Also je früher wir reingehen und je früher wir versuchen gegenzusteuern, desto mehr Spielraum haben wir und desto mehr bessere Erfolgschancen haben wir auch, dass wir etwas noch Schlimmeres abwenden können. Ne? Also traut euch wirklich eher zu früh als zu spät reinzugehen. Ich habe wirklich noch nie eine Person erlebt, die gesagt hat, ich habe das viel zu früh angegangen, hätte ich eigentlich erst viel später machen müssen. Eher im Gegenteil, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ich bereue es, dass ich nicht schon viel früher eingegriffen habe. Also eher früher als zu spät. Und was du dann machen kannst, auf jeden Fall, ist natürlich, dass du in die hausärztliche Versorgung gehst und da mal schaust, ob du da Unterstützung bekommen kannst. Es gibt ganz tolle sogenannte digitale Gesundheitsanwendungen. Das ist so eine Art App auf Rezept und das können Hausärztinnen und Hausärzte auch verschreiben. Es gibt eine tolle zum Beispiel, die heißt Hello Better Stress und Burnout von Hello Better. Das ist ein Anbieter für diese digitalen Gesundheitsanwendungen. Die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken. Und da könnt ihr über eine App super, super einfach ganz tolle Tools und Tricks bekommen, um zumindest erstmal in einer sehr stressigen Phase euch zu helfen und vielleicht auch Schlimmeres abzuwenden. Da könnt ihr mit eurer Hausärztin oder dem Hausarzt drüber sprechen, verlinke ich sehr gerne. Außerdem hilft natürlich psychotherapeutische Unterstützung, sich da mal Rat einzuholen. Ich weiß, es ist extrem schwer, an einen Therapieplatz zu kommen. Es muss aber ja auch nicht immer sofort gleich eine volle Psychotherapie sein, sondern manchmal hilft es ja auch schon, erstmal nur eine Abklärung zu machen von, wie ernst ist das Ganze, was sollte ich jetzt tun, wie kann ich das angehen. Da könnt ihr zum Beispiel die sogenannte Terminservicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung nutzen. Die erreicht man unter der 116 117, das ist eine Telefonnummer, oder eben auch unter der äquivalenten Website 116117.de. Und da könnt ihr euch eine sogenannte psychotherapeutische Sprechstunde vermitteln lassen. Diese Sprechstunde ist keine Garantie auf einen Therapieplatz, aber in dieser Sprechstunde können zumindest mal abgeklärt werden, okay, wo stehe ich gerade, was brauche ich gerade, was sind jetzt die nächsten Schritte? Und was ihr auch machen könnt, ihr könnt euch bei eurer eigenen Krankenkasse erkundigen, was für Möglichkeiten es gibt, weil oft gibt es irgendwie noch interne Unterstützungsmöglichkeiten, die euch helfen können, um eben an entsprechende Versorgung zu kommen. Damit kommen wir auch ans Ende. Meine Empfehlung für heute habe ich alles schon in der Folge genannt. Das ist zum einen das Buch Gelassen und sicher im Stress von Gerd Kaluza. Der hat genau diese 3 Teilungen der unterschiedlichen Stressmanagement-Formen quasi dort nochmal ausführlicher aufgezählt und hat da nochmal ausführlichere Tipps und Hinweise für. Dann das Buch Atomic Habits von James Clear habe ich hier auch kurz erwähnt. Das ist wirklich ein fantastisches Buch. Es hat eigentlich was mit Gewohnheiten zu tun, ist aber wirklich in jeder Lebenslage sehr empfehlenswert, auch wenn es jetzt nicht direkt um Stress geht. Und was ich eben noch genannt hatte, waren die digitale Gesundheitsanwendung von Hello Better, Stress und Burnout, die man sich vom Hausarzt oder der Hausärztin verschreiben lassen kann. Das verlinke ich auch gerne nochmal. In meinem Buch spreche ich natürlich auch über Stress. Da müssen wir uns allerdings noch ein ganz bisschen gedulden, aber du kannst schon eine der ersten Personen sein, die ein Exemplar bekommt. Deswegen schau auch da gerne nochmal in die Shownotes. Da kannst du auch das Cover schon sehen, was ich einfach wunderschön und so toll finde. Also guck da auch gerne nochmal auf der Seite meines Buches vorbei. Ich hatte es hier schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe auch Webinare und Workshops zum Thema Stressmanagement und gebe da wirklich ganz konkrete Tools an die Hand, wie der Alltag trotz eines hohen Workloads gelingen kann. Schau dafür gerne mal auf meiner Website evaelisaschneider.com vorbei. Abseits davon freue ich mich so sehr, wenn du mir ein paar Sterne hinterlässt und vielleicht eine Rezension sogar schreibst. Das hilft einfach sehr, damit der Podcast auch im großen Podcast-Universum gefunden werden kann. Und ich danke dir ganz, ganz doll, dass du heute dabei warst und Zeit in deine mentale Gesundheit investiert hast. Ich bin Eva und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.